Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Text it Simple.
Text it Simple, der Rödelsteuer-Podcast. Expertinnen und Experten aus unseren weltweiten Niederlassungen sowie weitere namhafte Gäste sprechen über das, was die Steuerwelt bewegt. Komplexe Steuerthemen bei uns einfach gut erklärt.
Mein Name ist Tatjana Rothe. Ich bin Rechtsanwältin im Team Global Mobility Consulting bei Rödel. Unser Team begleitet Unternehmen ganzheitlich rund um das Thema grenzüberschreitende Mobilität. Wir bieten ein umfassendes Leistungsspektrum von steuerlicher und rechtlicher Beratung über HR-Advisory bis hin zur Übernahme der Gehaltsabrechnung. Kurz gesagt, wir schaffen individuelle Lösungen, damit internationale Mitarbeitereinsätze reibungslos und compliant ablaufen. Ich freue mich sehr, heute zwei spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Mit am Mikrofon sind Jana Bellendorf aus unserer Niederlassung in Dänemark und Simone Pudu aus einer unserer Niederlassungen in Indien. Liebe Jana, lieber Simone, danke, dass ihr heute dabei seid. Wollt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja klar, vielen Dank, Tatjana. Hallo, mein Name ist Jana Bellendorf. Ich bin deutsche und dänische Rechtsanwältin an unserem Standort in Kopenhagen und hier berate ich hauptsächlich deutschsprachige Mandanten in den Bereichen Arbeitsrecht, Global Mobility und internationales Steuerrecht. Ich lebe seit 20 Jahren in Dänemark und habe hier bei Lied, Rödel und Partner das große Glück, jeden Tag Sprache und Jura miteinander verbinden zu können zum Nutzen unserer Mandanten.
Hallo zusammen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Simone Pudu. Gebürtig aus Köln arbeite ich nunmehr seit knapp 4 Jahren für Rödel und Partner in Indien und zwar aus unserem Standort in Pune. Als deutscher Rechtsanwalt berate ich hierbei unsere Mandanten fachübergreifend beim Markteintritt in West- und Südindien oder aber auch bei anderen kulturellen Fragen und quasi bridging the gap between Deutschland und Indien.
Heute haben wir ein besonderes spannendes Thema für Sie vorbereitet. Employer of Record, kurz EOR. In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt dieses Beschäftigungsmodell zunehmend an Bedeutung. Denn es bietet Unternehmen eine attraktive Möglichkeit, internationale Fachkräfte unkompliziert einzustellen. Besonders interessant ist das Modell für Unternehmen, die global wachsen wollen, ohne dabei direkt eine eigene Niederlassung im Ausland zu gründen. Die Zahl der Anbieter auf dem Markt wächst. Doch was genau steckt hinter dem Begriff EOR? Wie funktioniert das Modell in der Praxis? Und welche steuerlichen und rechtlichen Fallstricke gibt es zu beachten? Diese Folge ist der Auftakt unserer Special-Reihe im Text it Simple Podcast rund um Themen aus dem Bereich Global Mobility. Zum Start werfen wir einen steuerlichen Blick auf das EOR-Modell und beleuchten auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie länderspezifische Herausforderungen, die Unternehmen im Blick haben sollten.
Ich merke in der Praxis, dass viele unserer Mandanten teils gar nicht wissen, was genau EOR oder Employer of Record bedeutet. Magst du unseren Zuhörern vielleicht einen kurzen Einblick geben?
Stimmt, Simone. Schauen wir uns doch erstmal an, was eigentlich hinter dem Modell Employer of Record steckt. Ein EOR ist im Grunde ein Dienstleister, der im Ausland offiziell als Arbeitgeber für Mitarbeiter auftritt. Und das im Auftrag eines anderen Unternehmens. Man spricht hier oft von einem sogenannten Dreieckverhältnis. Es gibt einerseits das Dienstleistungsverhältnis zwischen dem Unternehmen und dem EOR und andererseits ein Arbeitsverhältnis zwischen dem EOR und dem Mitarbeiter. Nehmen wir ein Beispiel. Ein deutsches Unternehmen möchte eine Fachkraft in den Niederlanden einstellen, hat dort aber keine eigene Niederlassung. In so einem Fall kann das Unternehmen einen Vertrag mit einem lokalen EOR in den Niederlanden abschließen. Dieser EOR übernimmt dann alle rechtlichen und administrativen Aufgaben. Stellt also den Mitarbeiter offiziell bei sich an, zahlt Gehalt, kümmert sich um Lohnsteuer und Sozialabgaben, meldet das Arbeitsverhältnis bei den Behörden und sorgt dafür, dass alle lokalen Arbeitsgesetze eingehalten werden. Also volle Compliance. Gleichzeitig erlaubt der Vertrag, dass das deutsche Unternehmen der Mitarbeiter direkt Anweisungen geben kann, also wie ein Chef agiert. Dinge wie Abmahnungen oder Kündigungen laufen aber rechtlich weiterhin über den EOR, auch wenn sie auf Wunsch des deutschen Unternehmens geschehen. Natürlich ist das Ganze nicht kostenlos. Das Unternehmen übernimmt die gesamten Lohn- und Nebenkosten und zahlt zusätzlich eine Gebühr an den EOR für dessen Service. Wie sieht es denn aktuell mit dem Thema Employer of Record in Dänemark und Indien aus?
Das EOR-Modell gibt es auch in Dänemark. Soweit ich weiß, ist das Modell aus den USA auch zu uns rüber geschwappt. Und wie das so ist auf dem Markt, wenn sich so etwas auf dem Markt entwickelt, dann gibt es zunächst keine gesetzlichen Regelungen und die entwickeln sich dann im Anschluss. In Dänemark ist das EOR-Modell insbesondere in zwei Konstellationen relevant. Zum einen bei der Rekrutierung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus Drittländern. In diesem Fall ist die Anstellung über den EOR einfacher, denn bei der EOR-Lösung kann eine Arbeitserlaubnis über das Fast-Track-Verfahren erlangt werden. Wenn man das nicht macht, dann muss man als Unternehmen erst eine dänische Niederlassung gründen. Und wenn man zum Beispiel als Bauunternehmen in Dänemark unterwegs ist und keine Tochtergesellschaft hat, dann ist die EOR-Konstellation eine interessante Lösung. Die andere Konstellation, wo EOR mehr und mehr relevant wird aus unserer Sicht, ist bei der Anstellung einzelner lokaler Vertriebsmitarbeiter in Dänemark. Und hier ist das klassische EOR-Lösung. Da werden dem ausländischen Arbeitgeber zahlreiche administrative Aufgaben erspart. Zur Frage, ob es eine gesetzliche Regelung in Dänemark gibt, kann ich nur sagen, es gibt keine. Es gibt eine höchstrichterliche Entscheidung zum EOR, die möchte ich kurz ein bisschen erklären. In dem zugrunde liegenden Fall ging es um einen Piloten, der bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt und an eine Fluggesellschaft vermittelt war. Die Fluggesellschaft ging pleite, der Pilot verlor somit seinen Job und es tauchte die Frage auf, ob der Pilot auch Insolvenzausfallgeld beantragen kann. Das hat der dänische Oberste Gerichtshof zurückgewiesen, mit Hinweis darauf, dass der Pilot formell bei der Zeitarbeitsfirma angestellt war. Was bedeutet das? Nun, meine dänischen Arbeitsrechtskollegen, die EOR-Firmen beraten, die sagen ganz klar, damit ist das EOR-Modell in Dänemark blau gestempelt, sozusagen richterlich anerkannt. So weit würde ich juristisch nicht gehen. Meiner Ansicht nach nimmt dieses Urteil zur arbeitsrechtlichen Konstellation Stellung. Aber die Frage, wie das EOR-Modell in steuerrechtlicher Sicht zu beurteilen ist oder in ausländerrechtlicher Sicht, ist damit aus meiner Sicht noch nicht gelöst. Aber dazu kommen wir dann später auch nochmal.
Vielen Dank, liebe Jana, für die spannenden Einblicke aus Dänemark. Liebe Simona, wie ist die Lage bei euch in Indien?
Das Modell EOR ist natürlich auch in Indien bekannt. Auch hier gibt es keine spezifische rechtliche Regelung für dieses Modell. Es stellt sich aber ein bisschen anders dar. Vielleicht nochmal so ein kurzer Rückblick. Indien ist einer der wichtigsten Zukunftsmärkte. Nicht nur aufgrund der geografischen Lage, die Indien zu einem geeigneten, sage ich mal, Exporthub macht, sondern auch aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung, die Indien zu einem sehr interessanten Markt für Consumer Goods macht. Unternehmen, die dies erkannt haben und in Indien investieren wollen, scheuen aber oft die großen ökonomischen und insbesondere kulturellen Unterschiede und sind sich nicht wirklich sicher, wie sie diese Herausforderung, das indische Team aus der Ferne zu managen, meistern können. Hier kommt unserer Erfahrung nach das EOR-Modell ins Spiel. Wir haben festgestellt, dass dieses Modell in den ersten Jahren von ausländischen Unternehmen häufig genutzt wird, wenn diese den indischen Markt noch erkunden. Und das geht dann bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie das volle Potenzial für die Gründung einer Tochtergesellschaft sehen. Bis zu dem Zeitpunkt behalten sich ausländische Unternehmen die Option vor, das EOR-Modell zu nutzen. Wir haben auch beobachtet, dass Unternehmen dieses Modell in den ersten Jahren einsetzen, um Kosten für die Gründung und Einhaltung der notwendigen Compliance zu vermeiden, aber bereits identifizierte potenzielle Mitarbeiter nicht zu verlieren. Also das ist im Prinzip der Hintergrund, wo EOR in Indien eine Rolle spielt. Den Unterschied zu anderen Ländern sehe ich ehrlicherweise hierbei nicht in der praktischen Umsetzung, sondern in der vertraglichen Struktur zwischen dem deutschen Unternehmen und dem indischen EOR, der den ausgewählten Mitarbeiter anstellt. Vertraglich ist das deutsche Unternehmen dem indischen Mitarbeiter nicht weisungsbefugt. Es handelt sich bei den geschlossenen Verträgen in der Regel um Marketingdienstleistungen oder Beauftragung von Technical Services. Das sind die Leistungen, die letztlich vertraglich festgehalten werden. Also nach außen hin scheint es eben nicht so, dass der Mitarbeiter nur angestellt ist, aber die Weisungen aus Deutschland erhält. Anders als jetzt zum Beispiel in Dänemark spielt die Anstellung von Drittstaatlern in Indien hierbei keine Rolle. Wenn man einmal überlegt, dass es hier in der Regel um Marketing-Mitarbeiter geht, Sales-Mitarbeiter, sehe ich schon Probleme aus im migrationsrechtlicher Sicht, da letztendlich ein Arbeitsvisum schwierig werden dürfte, es zu erhalten, weil eben nur Experten in Indien ein solches Arbeitsvisum erhalten, aber ein Sales-Mitarbeiter in der Regel nicht aus Deutschland zum Beispiel oder aus Dänemark in Indien angestellt werden würde. Das ist hier erst relevant, also Experts werden hier erst relevant, wenn das deutsche Unternehmen oder das europäische Unternehmen tatsächlich eine Niederlassung in Indien gegründet hat.
Vielen Dank, Simon und Jana, für diesen tollen Einblick. Wenn wir in Deutschland über das Modell Employer of Record sprechen, ist dieses Konzept in der Regel auch bekannt. Viele Unternehmen kennen es, weil sie regelmäßig Angebote von internationalen EOR-Dienstleistern bekommen. Dabei geht es meist um die Anstellung von Mitarbeitern im Ausland, die dann dem deutschen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. In Deutschland wird das Modell EOR bislang ausschließlich in diesem internationalen Kontext diskutiert. Anders sieht es aus, wenn ein EOR selbst in Deutschland aktiv wird, also hierzulande Personal anstellt und dieses an Unternehmen vermittelt. Das Problem ist, dass das Modell EOR einer Arbeitnehmerüberlassung sehr nahe kommt und die in Deutschland streng geregelt ist. Wer in Deutschland Mitarbeiter an Dritte verleiht, braucht eine offizielle Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Es gibt klare zeitliche Grenzen und Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmer. Kurz gesagt, während EOR im Ausland eine flexible Lösung sein kann, gelten in Deutschland für vergleichbare Konstruktionen ganz andere, viel strengere Spielregeln. Kennt ihr in Dänemark eigentlich das Konzept der Arbeitnehmerüberlassung? Und wie unterscheidet sich das Ganze vom Modell Employer of Record?
Die Arbeitnehmerüberlassung gibt es in Dänemark auch als Konzept. Und eine Arbeitnehmerüberlassung liegt vor, wenn der Mitarbeiter bei einer Zeitarbeitsagentur angestellt ist und zeitlich befristet für einen anderen Arbeitgeber arbeitet. Arbeitnehmerüberlassung ist in verschiedenen Branchen üblich in Dänemark, zum Beispiel in Reinigungsfirmen, bei Pflegepersonal und so weiter. Anders als in Deutschland ist in Dänemark aber keine Erlaubnis dafür erforderlich, eine Arbeitnehmerüberlassungsfirma zu betreiben. Ich habe mir zur Vorbereitung dieses Podcasts sogar nochmal die Vorarbeiten für das dänische Arbeitnehmerüberlassungsgesetz angeschaut und da wurde in der Tat diskutiert, ob eine Erlaubnispflicht eingeführt wird oder nicht. Und das ist dann aber verworfen worden, weil es parlamentarisch keine Mehrheit gefunden hat. Das heißt, keine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis ist erforderlich für Zeitarbeitsfirmen in Dänemark. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz findet auch bei EOR-Konstellationen in der Regel keine Anwendung, denn bei einer EOR-Konstellation ist die Überlassung an das entleihende Unternehmen gerade nicht zeitlich befristet. Also oftmals sind die Verträge so gestrickt oder gerade so gestrickt, um auch die Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zu vermeiden, dass die Anstellung zeitlich unbefristet ist.
Danke, Jana. Und Simona, wie sieht es mit der Arbeitnehmerüberlassung in Indien aus?
Das Prinzip Arbeitnehmerüberlassung ist natürlich auch in Indien bekannt, spielt aber für unser heutiges Thema insofern keine riesige Rolle. Es gibt den Contract Labor Act von 1970 und dieses findet auf solche Unternehmen Anwendung, die mehr als 20 Beschäftigte angestellt haben. Hier muss das Unternehmen auch eine Lizenz beantragen. Es handelt sich aber hier oftmals um Gewerbe im Bereich der Baubranche oder produzierenden Gewerbe und spielt eigentlich erst eine Rolle, wenn ausländische Unternehmen tatsächlich eine eigene Produktionsfirma hier in Indien aufgebaut haben. Also im Bereich EOR ist es nicht so wichtig und in der Regel ähnelt das auch eher einem Vertragsarbeiter und nicht vielleicht der klassischen Arbeitnehmerüberlassung, wie man sie aus Deutschland kennt.
Danke, Simone. In Deutschland sieht die rechtliche Bewertung anders aus. Wie bereits erwähnt, erinnert das Modell EOR in vielen Punkten an die klassische Arbeitnehmerüberlassung. Und genau deshalb kommt es für die deutschen Unternehmen grundsätzlich nur dann in Frage, wenn die eingesetzten Mitarbeiter ausschließlich in ihrem Heimatland im Ausland arbeiten. In solchen Fällen fällt der sogenannte Inlandsbezug. Und damit greift das deutsche Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Regel nicht. Interessant und juristisch knifflig wird es aber dann, wenn diese Mitarbeiter in die Arbeitsorganisation eines deutschen Unternehmens eingebunden sind. Zum Beispiel über klare Weisungsketten, regelmäßige Kommunikation per E-Mail oder durch den Zugriff auf interne Datenbanken. Dann stellt sich die Frage, reicht das schon, um einen Inlandsbezug herzustellen und damit das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz auszulösen? Bisher ist diese Frage rechtlich noch nicht abschließend geklärt. Die Bundesagentur für Arbeit hat hierzu aber eine klare Haltung. Kein Inlandsbezug und somit keine Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes liegt dann vor, wenn der Leiharbeitnehmer ausschließlich im Ausland arbeitet und seine Tätigkeit zwingend vor Ort erbracht werden muss. Anders sieht es aus, wenn die Arbeit ortsunabhängig, ausschließlich im Homeoffice bzw. als Telearbeit ausgeübt wird. In solchen Fällen spricht die Bundesagentur für Arbeit sehr wohl von einem Inlandsbezug. Und damit kommt auch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ins Spiel. Richtig heikel wird es übrigens, wenn der Mitarbeiter dann doch mal nach Deutschland reist, etwa für ein paar Tage, um im Unternehmen vor Ort zu arbeiten. Solche Konstellationen sind besonders sensibel und müssen im Einzelfall ganz genau geprüft werden. Welche Besonderheiten sollten deutsche Unternehmen sonst noch im Blick haben, wenn sie Mitarbeiter in Ländern wie Dänemark oder Indien über ein Employer-of-Record-Modell einstellen und beschäftigen? Jana, wie sieht es in Dänemark aus?
Ja, gut sieht es in Dänemark aus. Tatjana, dein Einwurf hier mit der Frage, wenn der Mitarbeiter ab und zu für ein paar Tage nach Deutschland kommt, um zu arbeiten, das kann ja für uns auch sehr relevant sein. Als Nachbarland Dänemark mit dänischen Mitarbeitern, die in Deutschland arbeiten, ist durchaus ein Thema, was wir im Auge behalten sollten. Darüber hinaus gibt es aber aus meiner Sicht auch noch zwei, mindestens, wir Juristen sehen immer viele Probleme, aber mindestens zwei möchte ich hier mal so ein bisschen näher beleuchten. Das eine rechtliche Problem, was ich sehe oder worauf man als Arbeitgeber aufmerksam sein sollte, ist das Thema Urheberrecht und Urheberrecht an Erfindung und schöpferischen Leistungen. Das Problem bei einer EOR-Konstellation liegt aus meiner Sicht darin, dass das Urheberrecht normalerweise an das Arbeitsverhältnis mit dem tatsächlichen Arbeitgeber angeknüpft ist. Das heißt, hier muss der faktische Arbeitgeber, derjenige, der dem Mitarbeiter die Anweisung gibt, muss dafür sorgen, dass durch vertragliche Klauseln geregelt ist, dass diese Rechte auch wirklich an das Unternehmen übergehen, für das der Mitarbeiter am Ende arbeitet und gerade nicht an das EOR-Unternehmen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 möchte ich nochmal aufwärmen. Das ist wirklich ein aktuelles Thema in Dänemark, nämlich Ausländerrecht. Wieder das Thema Anstellung von Drittstaaten. Da besteht aus meiner Sicht auch ein Risiko, denn in einer EOR-Konstellation ist es so, dass die Arbeitserlaubnis an den Mitarbeiter für die Arbeit beim EOR, für die Anstellung beim EOR erteilt wird. Faktisch arbeitet der Mitarbeiter aber für einen anderen Arbeitgeber. Und aktuell liegen keine Fälle vor. Also aktuell ist mein Eindruck, verhalten sich die Behörden da ruhig. Es kann aber durchaus passieren, dass bei einer Kontrolle das mal beanstandet wird. Und dann steht man in der Situation, dass der Mitarbeiter eine faktische Arbeitserlaubnis hat für die Arbeit beim EOR, aber auftaucht zum Beispiel auf der Baustelle eines Unternehmens, was den Mitarbeiter anwendet. Und das kann für den Arbeitgeber und auch für den Mitarbeiter Probleme bedeuten. Denn für den Arbeitgeber bedeutet es, wenn er Mitarbeiter anstellt, die ohne Arbeitserlaubnis in Dänemark tätig werden, eine Geldstrafe. Die Geldstrafe ist in der Regel mindestens ein Monatsgehalt für jeden Monat ohne Arbeitserlaubnis. Und für den Mitarbeiter kann es auch ganz weitreichende Konsequenzen haben, denn der Mitarbeiter riskiert letztlich die Ausweisung aus Dänemark und auch ein Einreiseverbot in den Schengen-Raum. Also ganz weitreichende Konsequenzen für beide Seiten. Deswegen sollte man in diesen Konstellationen wirklich sehr aufmerksam sein und sich das genau überlegen und genau die Risiken abwägen.
Vielen Dank, Jana. Unternehmen sollten hier also auch insbesondere die Risiken im Blick haben. Simona, wie sieht es denn in Indien aus?
Das EOR-Modell ist natürlich in Indien auch nicht ganz risikolos oder risikofrei. Im Hinblick auf, sage ich mal, kulturelle Unterschiede habe ich nicht so große Bedenken. Ja, auch wenn ich zwar vorhin gesagt habe, dass Unternehmen das EOR-Modell oft benutzen, weil sie Angst haben, aufgrund der kulturellen Unterschiede ein Team in Indien aus zum Beispiel Deutschland heraus zu managen. Aber wenn man sich dann mal für ein EOR-Modell entschieden hat, ist es halt oft so, dass die Sales-Mitarbeiter zum Beispiel, die dort eingestellt werden sollen, im Prinzip schon seit längerem mit dem Unternehmen in Kontakt stehen und vielleicht auch schon eine Zeit lang als Freelancer gearbeitet haben. Insofern ist man über diese Hürde weg. Das heißt, aus kultureller Sicht sehe ich da keine großen Risiken. Rechtlich sieht es da schon ein bisschen anders aus. Ja? Also es gibt ja vor allen Dingen einen Punkt, den ich wirklich gerne hervorheben möchte. Und das überrascht vielleicht im Ersten, es ist eigentlich gar gar nicht aus immigrationsrechtlicher Sicht oder auch nicht unbedingt aus steuerrechtlicher Sicht, sondern es ist ein devisenrechtliches Problem, das ein IOR-Modell in Indien für ausländische Unternehmen hervorrufen kann. Also gemäß dem Foreign Exchange Management Act dürfen ausländische Unternehmen in Indien nur über genehmigte Formen wie zum Beispiel Zweigstellen oder Projektbüros oder halt eben durch die Gründung einer Private Limited oder eines Joint Ventures in Indien tätig werden. Sollte jedoch der Eindruck entstehen, dass Mitarbeiter, die über den EOR beschäftigt werden, in einem eigentlich direkten Arbeitsverhältnis zu einem ausländischen Unternehmen stehen, könnte dies als Verstoß gegen die FEMA-Bestimmungen betrachtet werden. Das ist auch einer der Gründe, warum oftmals Abstand vom IOR-Modell genommen wird, wenn wir uns überlegen, okay, wir wollen das IOR-Modell machen, wir wollen dieses befolgen, um einen wichtigen Mitarbeiter, einen potenziellen Mitarbeiter nicht zu verlieren. Aber die Gründung in Indien dauert halt eben etwas, das geht nicht von heute auf morgen. Dann benutzen wir das IOR-Modell. Eine Alternative hierzu, die oft gewählt wird, um eben dieses FEMA-Risiko zu umgehen, ist, dass der Mitarbeiter halt eben zum Beispiel für 6 Monate als Freelancer arbeitet und tatsächlich auch Rechnungen an das deutsche Unternehmen für zum Beispiel entsprechende Marketing- und Sales-Dienstleistungen stellt. Immigrationsrechtlich sehe ich da kein großes Problem, und zwar aus dem Grund, dass, wie bereits vorhin erwähnt, eben keine Drittstaatler in der Regel über das IOR-Modell in Indien angestellt werden, sondern indische Staatsbürger, die auch in Indien leben. Das heißt, ich sehe schon das Problem, dass wahrscheinlich gar kein Arbeitsvisum erteilt werden würde. Sollte das doch der Fall sein, bin ich aber 100%ig bei Jana in diesem Fall, dass es auch dann immigrationsrechtlich Probleme geben könnte, weil eben quasi der falsche Arbeitgeber im Prinzip vorgetäuscht werden würde.
Danke, Simona. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das für viele besonders spannend sein dürfte, nämlich zur Frage der Betriebsstätte. Vielen Unternehmen ist gar nicht bewusst, dass sie auch ohne feste Geschäftseinrichtung im Ausland eine sogenannte steuerliche Vertreterbetriebsstätte begründen können. Und zwar automatisch. Ein typisches Beispiel. Ein Mitarbeiter der deutschen Firma arbeitet im Ausland und tritt dort als Vertreter des Unternehmens auf. In einem solchen Fall kann bereits eine steuerlich relevante Betriebsstätte entstehen. Und das hat Folgen. Denn dann gelten im jeweiligen Ausland eigene Registrierung und Steuererklärungspflichten. Kein Wunder also, dass viele Unternehmen versuchen, solche Konstellationen zu vermeiden, wenn sie Mitarbeiter im Ausland beschäftigen. Wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass durch die Beschäftigung eines Mitarbeiters in Dänemark oder Indien über ein IOR-Modell plötzlich eine Betriebsstätte des deutschen Unternehmens im Ausland entsteht? Und welche Folgen hätte das zum Beispiel steuerlich?
Wie auch in vielen anderen Situationen lässt sich das Risiko der Begründung einer steuerrechtlichen Betriebsstätte nicht 100%ig vermeiden. Ein ausländisches Unternehmen kann eine ortsgebundene Betriebsstätte in Indien haben, wenn es über einen festen Geschäftssitz verfügt, an dem es seine Geschäftstätigkeit ausübt. Dies wird als sogenannte Fixed Place PE bezeichnet. Ein solcher Geschäftssitz kann zum Beispiel ein Büro, eine Fabrik oder sogar ein Homeoffice sein, von dem aus die Geschäftstätigkeiten gesteuert werden. Der Employer of Record, also der IOR, ist der rechtliche Arbeitgeber der indischen Angestellten. Dennoch kann das ausländische Unternehmen als wirtschaftlicher Arbeitgeber angesehen werden, wenn es die Aktivitäten der Angestellten in Indien kontrolliert und überwacht, quasi ein de facto Arbeitgeber. Ein ausländisches Unternehmen kann als wirtschaftlicher Arbeitgeber betrachtet werden, wenn bestimmte Kriterien hierzu erfüllt sind. Dazu gehören zum Beispiel die Weisungsbefugnis hinsichtlich der Arbeitsweise, Kontrolle und Überwachung der Arbeit, Verantwortung für die Berichterstattung oder auch direkte Vergütung der Angestellten, Festlegung des Arbeitsplans oder im Zusammenhang mit dem OR deuten all diese Faktoren oft auf das ausländische Unternehmen hin. Es besteht also die Gefahr, dass Personen, die über den IOR beschäftigt werden, steuerlich als Angestellte des ausländischen Unternehmens und eben nicht des IORs betrachtet werden. Dies folgt dem Grundsatz Substance over Form, bei dem die tatsächlichen Verhältnisse über die formalen Strukturen, also den Vertrag, gestellt werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind, dass zum Beispiel offiziell Marketingdienstleistungen vereinbart worden sind, aber tatsächlich der Angestellte über den IOR de facto für den Arbeitgeber in Deutschland zum Beispiel Sales-Dienstleistungen erbringt und eben nicht nur, und das Unternehmen, der IOA, also tatsächlich gar keine Marketingdienstleistungen erbringt, sondern eben nur den Angestellten anstellt. Um dieses Risiko zu minimieren, gilt es, gewisse Do's und Don'ts zu beachten. Beispiele hierfür können zum Beispiel sein, dass Visitenkarten, die ausgegeben werden, eben nicht den Namen des IOA-Unternehmens tragen, sondern den Namen des ausländischen Unternehmens. Oder dass Mitarbeiter eine Uniform tragen, wo dann der Name des ausländischen Unternehmens zu sehen ist und eben auch hier nicht der Name des IOA-Arbeitgebers.
Bei uns ist das so ähnlich wie in Indien, Simone. Also ich würde es genauso sehen wie du. Das Risiko, dass eine ertragssteuerliche Betriebsstätte für das ausländische Unternehmen hier besteht durch die Anstellung eines Mitarbeiters über einen IOR, das lässt sich auch hier in Dänemark nicht ausschließen. Ich würde schon sagen, es ist verringert im Verhältnis zur direkten Anstellung eines Vertriebsmitarbeiters. Aber es lässt sich nicht ausschließen. Das machen wir als Juristen ja sowieso ungern, dass wir uns dafür verbürgen, dass irgendein Risiko komplett ausgeschlossen werden kann. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, auch Tatjana, du hattest eingangs gefragt, was sind die Konsequenzen, wenn eine ertragssteuerliche Betriebsstätte begründet wird? Die Konsequenz in Dänemark ist zum einen, wie auch in Indien, wie Simone schon beschrieben hatte, ist es seine Körperschaftssteuererklärung abzugeben. Das ist in der Regel nicht so schwierig, wenn man das von vornherein so aufgesetzt hat. Dann haben die Unternehmen einen eigenen Gewinnabgrenzungskreis eingerichtet, wo sich das Ergebnis auch leicht ermitteln lassen kann. Dann gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, so dass eigentlich auch vermieden wird, den Gewinn, den man in Dänemark erklärt, dass der nicht auch in Deutschland berücksichtigt wird. Also das Risiko ist relativ gering, dass sich da Streitigkeiten ergeben. Was aber eine Besonderheit bei uns ist hier in Dänemark, bei uns gibt es nämlich für Unternehmen, die in Dänemark eine feste ertragssteuerliche Betriebsstätte haben, auch die Pflicht, eine Verrechnungspreisdokumentation einzureichen. Das ist eine Besonderheit, die unsere deutschen Mandanten, deutschsprachigen Mandanten sehr überrascht. Also das ist uns auch immer auf der Tagesordnung, wenn wir das Thema IOR oder ertragssteuerliche Betriebsstätte erklären, das Thema Verrechnungspreisdokumentation zu erwähnen. Denn bei uns ist es so, 60 Tage nach Körperschaftsteuererklärungspflicht muss diese Verrechnungspreisdokumentation eingereicht werden. Und das schafft man nicht, wenn man das nicht vorher wusste und vorbereitet hat. Es ist eine kurze Frist, kann auch nicht verlängert werden. Und es gibt sehr empfindliche Strafen, auch wenn man das nicht einhält. Hohe Geldbußen und bei verspäteter Einreichung oder bei Nichteinreichung. So, das ist eine Besonderheit, an die man vielleicht nicht denkt. Insbesondere auch, wir haben ja viel zu tun mit den Mitarbeitern aus der HR-Abteilung, aus der Personalabteilung deutscher Unternehmen. Und die haben das nicht auf dem Schirm. Da ist es wichtig, dass die HR-Kollegen auch intern mit ihren Steuerkollegen oder Finance-Kollegen in engem Kontakt sind, um dieses Thema weiterzugeben, sodass man das im Unternehmen gut abwägen und entscheiden kann. Dazu fügen möchte ich noch, wir haben aktuell, also wir sind jetzt im Mai 2025, aktuell gibt es einen Gesetzesentwurf, dass diese sehr strengen Verrechnungspreisregeln vielleicht gelockert werden, wo dann auch Fälle wie diese festen Betriebsstätten drunter fallen würden. Aktuell ist die Gesetzeslage aber so, dass die Pflicht für alle besteht.
Danke für diese tollen Anblicke, lieber Jana und lieber Simone. Wie wir an den Beispielen aus Indien, Dänemark und Deutschland gesehen haben, steckt im Thema Employer of Record deutlich mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Jede IOR-Lösung sollte gründlich geprüft werden. Und zwar nicht nur mit Blick auf deutsches Recht, sondern immer auch aus Perspektive des jeweiligen Einsatzlandes. Entscheidend ist, das Modell dort überhaupt erlaubt und was bedeutet das steuerlich und rechtlich? Denn Themen wie Arbeitnehmerüberlassung oder die unbeabsichtigte Entstehung einer Betriebsstätte können schnell zum echten Risiko werden. Unser Tipp: nicht einfach machen, erst prüfen, dann entscheiden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ihre Tatjana,
Ihre Jana
und Ihr Simone. Bis zum nächsten Mal oder in Hindi, Firmelenge.
Das war Tax It Simple, der Rödelsteuer-Podcast, der beleuchtet, was die Steuerwelt bewegt. Seien Sie dabei, wenn wir erneut Komplexes einfach gut erklären. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.